Die Jünger unseres Herrn Jesus hatten auch den Wunsch, näher zu dem lebendigen Gott zu kommen. Zuvor war es ja üblich, sein Herz immer vor Menschen auszuschütten, mit ihnen über die persönliche Situation zu diskutieren und zu erfahren, was andere meinen und wie sie ihnen helfen könnten in dieser und jener Lage. Aber sie verspürten, dass ihr Herr auch ins Gebet ging und sie beobachteten das, bis sie dann eines Tages sagten: Herr, lehre uns auch beten. Wir wollen unser Herz mal vor dem lebendigen Gott ausschütten und möchten uns abhängig machen von ihm und nicht von den Meinungen der Menschen, die ja doch nicht helfen können. Und da heißt es in Matthäus 6 heute zu dem Sonntag Rogate die Aufforderung: bete. In Vers 5 bis 13: Wenn ihr betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene gerne sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Geschwister, das Gebet ist doch ein Geschenk des lebendigen Gottes. Ein Geschenk des Schöpfers aller Dinge. Er hat uns eingeladen, mit ihm reden zu dürfen. Früher glaubten die Menschen nicht und auch heute viele nicht, dass man mit Gott reden kann. Er ist doch so groß, er ist doch so ferne. Und doch sind wir eingeladen und es ist ein Geschenk seinerseits, mit ihm reden zu dürfen im Gebet. Es braucht keine Diskussionen, sondern er versteht uns so, wie wir es aussprechen. Er kennt nicht nur unsere Gedanken von ferne, wie es im Psalm 139 steht. Er weiß auch, was wir jetzt gerade denken. Aber nicht nur das, sondern er weiß auch als Einziger richtig auf unsere Anliegen zu reagieren. Als Einziger. Es gibt keinen Menschen, der auf unsere Anliegen reagieren kann, so wie wir es wirklich brauchen. Wir haben viele fromme Ratschläge. Ach, da könnten wir Bücher schreiben, was die Einzelnen so alles empfehlen. Aber den einzig richtigen Ratschlag und die richtige Wegweisung bekommen wir durch den Schöpfer aller Dinge. Er will uns den Weg zeigen. Das Gebet ist doch ein Ausdruck dessen, dass wir unsere Seele mit ihren Lasten erleichtern. Wir dürfen tief durchatmen. Es ist eine Befreiung von den Lasten, die auf unserer Seele liegen. Das Gebet ist eine Mitteilung, aber auch unserer Freude. Wir reden auch vor Gott von dem, was uns zuvor gemacht hat. Wir sagen Dank darüber, wie gut er ist. All das reden wir vor Gott. Wir sprechen auch von der lebendigen Hoffnung, die er uns geschenkt hat in Jesus Christus. Alle Fragen und alle Bitten, die wir aussprechen dürfen, will er hören, annehmen und auch beantworten. Denn er allein kann sie recht erfüllen. Wir merken, wie oft wir scheitern im zwischenmenschlichen Gespräch. Gleich welche Situation uns betrifft, wir fühlen uns gar nicht verstanden. Man macht sich vielleicht gegenseitig Vorwürfe über dem, was man gehört hat. Du hättest so und so handeln sollen und dies und das tun sollen. Wir bleiben letztlich allein mit unserem Problem. Aber Gott hört und erhört. Er lädt uns ein zum Gebet. Durch das Gebet suchten zu aller Zeit Menschen nach Gott. Und im Gebet blieben Menschen und sollen Menschen bleiben im Gespräch. Im Gespräch und in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer aller Dinge. Darum geht es. Also wir sind heute an diesem Sonntag aufgefordert, so wie die Jünger ja auch gelehrt worden sind, die Gemeinschaft mit Gott und seinen Willen zu suchen, aufgefordert, viel mehr mit Gott als mit Menschen zu reden. Seneca hat einmal gesagt, je mehr ich mit Menschen zu tun habe, wenn ich zu ihnen komme, gehe ich von ihnen wieder entleert zurück. Komme ich aber zu Gott, werde ich beschenkt. Ja? Je mehr wir mit menschlichem Austausch uns pflegen, desto ärmer werden wir. Gott sagt, ich bin da, du sollst reich werden und ich will dich beschenken. Alle Glaubensväter und Propheten des Alten Bundes und die Apostel und auch die Gläubigen im Neuen Bund suchten immer wieder den Rat im Gebet vor Gott. Darum lesen wir bereits schon von der Urgemeinde, sie blieben beständig im Gebet. Ja, wozu denn? Sie hätten ja sagen können, wir bleiben beständig in der Diskussion untereinander. Nicht? Wir sind nun gläubig, jetzt reden wir einmal, was hast du für Erfahrung, was habe ich und wie kannst du mir helfen? Nein, sie blieben im Gebet zu Gott. Das ist so wichtig, um persönliche Wegweisung zu bekommen. Das fehlt auch in unserer Zeit. Und deswegen haben wir solche Auswüchse wie jetzt in den kommenden Tagen in Berlin, weil man nicht mehr betet und fragt nicht mehr Gott, was ist sein Wille? Ja? Sie blieben beständig im Gebet, heißt es. Wo dieses Reden mit Gott im Leben der Gläubigen abgebrochen wird, unterbrochen wird, tritt wieder eine Unorientiertheit in unserem Leben ein. Wir wissen gar nicht mehr, den rechten Weg zu gehen. Und wir erkundigen uns bei anderen oder bei uns selbst, was der rechte Weg wäre. Aber wir kennen ihn nicht mehr. Am Ende sind wir enttäuscht, weil dieser Weg, den wir uns erwählt haben, doch nicht die wahre Hilfe gab. Wir sind wieder desorientiert. Als Saulus, der später zum Paulus wurde, vor Damaskus eine Begegnung mit Jesus hatte und wurde von dem Licht so geblendet, dass ihm erschien, wurde er in die Stille geführt. Und was tat er? Er lernte zu beten. Denn als Ananias aufgefordert wurde, diesen Mann zu besuchen und ihm die Augen im Namen Jesu zu öffnen, und die frohe Botschaft zu geben, dass er jetzt auf einem neuen Weg gehen darf, nämlich als Verkündiger des Evangeliums, sagte der Herr zu Ananias, jetzt kannst du hingehen zu ihm. Jetzt betet er. Er betet. So wirst du ihn finden. Er redet endlich mit dem lebendigen Gott. Er entscheidet nichts mehr selber. Er betet. Merken wir, was wir brauchen? Mit Gott reden, wir müssen beten. Und so wurde Saulus zum Paulus und ausgesandt, eine Botschaft des Segens und des Friedens weiterzugeben, weil er mit Gott geredet hat. Er wurde von einem Verfolger der Gemeinde ein Mitarbeiter am Reich Gottes, am Werk Gottes. Die Jünger hatten natürlich die Frage, beten wollen wir, aber wie? Was beten wir? Was ist denn eigentlich wichtig? Und Jesus lehrte seine Jünger zum einen, dass sie aufrichtig sein sollen. Aufrichtig. Es kommt gar nicht auf die vielen Worte an, sagt der Jesus. Die Heiden haben auch viele Worte, die haben ihre Gebetsmühlen, die drehen sie jeden Tag aufs Neue und dann denken sie, sie werden erhört. Darauf kommt es nicht an, sondern es kommt auf das Herz an, wie es ja auch Luther einmal sagte, wenn wir beten, hört Gott nicht nur auf unsere Worte, sondern vor allem auf unser Herz, auf das, was unser Herz wirklich meint. Und ich möchte dazu auch noch mal eine Begebenheit oder einen Ausspruch von diesem Prediger Spurgeon des 19. Jahrhunderts mal sagen, der dort ein Beispiel gab. Er sagte, in London hat er mal einen Bettler getroffen, der sich besonders stark aufputzte und besonders schöne Reden halten wollte, in der Hoffnung, wenn er so schöne Reden hält, dann wird er doch auch mehr Geldspenden bekommen. Spurgeon sagt, ich bin an dem vorübergegangen. Von mir hat er nichts gekriegt, denn der war so aufgebracht und aufgeputscht, dass ich überhaupt keine Antenne dafür hatte, ihm etwas zu geben. Und dann sagt er als Lehre daraus, viele in den Gebetsversammlungen sind so fein in ihren Gebeten. Und er sagt, behalte doch mal deine Redefiguren, deine Bilder und gleichnisartigen Ausdrücke für deine Mitmenschen, wende sie bei denen an, die unterrichtet werden müssen, aber lass sie nicht wie eine Parade vor Gott aufmarschieren. Je einfacher unsere Gebete sind, desto besser. Die einfachste, bescheidenste Sprache ist die beste. Ein aufrichtiges Herz, gar nicht gekünstelt vor Gott erscheinen wollen. Das ist erstmal der Punkt. Und so gab Jesus 8 Gebetsteile den Jüngern weiter als Leitfaden, welche die Herzenshaltung vor unserem Vater im Himmel bewegen sollen. Das heißt also, wir sollen beschenkt werden durch dieses Gebet. Wir sollen uns gleich machen seinem Willen. 8 ist ja eine Zahl, die Erneuerung bedeutet und den Buchstaben Chet beinhaltet im Hebräischen. Das ist ein Zahlenzeichen, Chet auch für Zaun, bedeutet Zaun. Ein Zaun, der nicht nur Neues und Altes abgrenzen will, sondern auch das Heilige vom Unheiligen, das Menschliche vom Göttlichen. In dem Gebet des Herrn, das er seine Jünger lehrte, geht es also um die Erfüllung der Heiligkeit Gottes. Sie soll sichtbar werden in dieser Zeit, in deinem, in meinem Leben, im Leben aller, die ihm vertrauen. Der ewige Maßstab Gottes soll bei uns zu sehen sein, nicht wir selbst. In den ersten 4 Gebetsteilen wird die Herrlichkeit Gottes gepriesen und soll uns auch diese Herrlichkeit verändern, wenn wir das beten, verändern. Unser Vater im Himmel ist das Erste. Gott durch Jesus Christus ist ja unser Vater geworden. Vorher war er der weit entfernte Gott, den man fürchten musste. Aber jetzt ist er der Vater geworden. Wir haben durch Jesus Christus den Zugang zu diesem väterlichen Herzen bekommen. Er ist Vater all derer geworden, die ein gereinigtes Herz haben, die Sündenvergebung angenommen haben durch das Blut des Lammes. Und wir dürfen nicht nur mit dem Vater rechnen oder ihn ansprechen, sondern wir dürfen auch mit ihm leben. Mit ihm leben. Er will als Vater seine Kinder beschenken. Ein Vater, ein liebender Vater will Kinder beschenken, seine Kinder. Er will sie aber auch erziehen. Er will seine Treue beweisen in der Fürsorge für seine Kinder, mit allem, was sie nötig haben, an Leib, Seele und Geist. Und durch dieses Gebet, Vater unser, der du bist im Himmel, sollen wir unsere Erlösung von der Furcht des Todes und des Gerichtes ausdrücken. Wir sollen bekennen können, ja, du bist unser Vater, denn wer von deinem Geist bewegt wird, so wie es in Römer 8 steht, der ist dein Kind. Welche der Geist Gottes treibt, sind Gottes Kinder und sie sprechen, aber lieber Vater. Können wir das noch? Ist Gott dein Vater geworden? Und dann kommt die nächste Herrlichkeitsbitte. Dein Name werde geheiligt. Es geht mir gar nicht um die anderen Namen, sagen wir. Es geht mir um deinen Namen. Der werde geheiligt in meinem Leben. Gott, der Herr, soll unser Leben bestimmen. Seine Heiligkeit soll unser Herz erfüllen. Er soll der Erste und der Letzte sein in unserem Leben. Merken wir, wenn wir dieses Gebet beten, was Jesus den Jüngern gesagt hat, kommen da Verpflichtungen auf. Ob wir überhaupt innerlich darauf eingehen. Dein Name werde geheiligt. Und nicht nur mitten in der Gemeinde, sondern vor der Welt. Vor der Welt. Der Prophet Maleachi, er durfte das so ausdrücken durch den Heiligen Geist, Maleachi 1, Vers 11. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name herrlich werden unter den Heiden. Ja, die sollen das auch erkennen an dem Leben der Jünger, an unserem Leben, dass Gott heilig ist und dass alle ihm verpflichtet sein sollen. Oder denken wir auch an das, was der Apostel Paulus in Philipper 2 schrieb. Alle Knie sollen sich beugen und müssen erkennen, dass Gott der Herr ist. Geheiligt werde sein Name. Das soll doch unser Ziel sein, wenn wir das beten. Unser Ziel, dass unser Leben eine Verherrlichung des Namens Gottes in dieser Welt ist. Und dass unser Leben dieser Herrlichkeit Gottes untergeordnet ist. Und so verstehen wir auch das, was der Apostel Petrus sagte. Das sind ja alles nicht nur schöne Worte, sondern das sind Worte des Lebens, der Hinweisung und der Wegweisung auf das, was Gott ist und geben will. Er schreibt in 1. Petrus 3, Vers 15, heiligt Gott in eurem Herzen. Heiligt Gott in eurem Herzen. Das heißt doch, unser Leben in Wort, Werk und Wesen soll Gott keine Schande bereiten durch ein schlechtes Dasein. Dein Name werde geheiligt. Dein Name werde geheiligt. Denn wir sind erlöst durch das Lammesblut zu diesem neuen Wandel. Petrus sagt auch, ihr seid jetzt frei von dem Wandel nach väterlicher Weise. Nach dem, was ihr vorher getan habt, seid ihr frei geworden. Jetzt seid ihr in die Heiligkeit Gottes genommen. Und er will seine Heiligkeit in euch aufrichten und zeigen. Also, wie sagt es Jesus, nicht plappern wie die Heiden, sondern bewusst auf der Seite Gottes in Jesus Christus stehen. Nicht den Namen Gottes missbrauchen. Und mir persönlich ist es auch so wichtig, dass mir bewusst wurde, wenn ich mich Christ nenne und nicht wie ein Christ lebe, missbrauche ich auch den Namen Gottes. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Sein Name werde geheiligt. Ja, und dann ein drittes. Darum sollt ihr beten, sagt Jesus, dein Reich komme, dein Reich komme. Wir sollen auch in der Erwartung des Königreichs Christi auf Erden stehen. Nachdem das Reich Christi ja schon in unserem Herzen durch den Heiligen Geist aufgerichtet worden ist, so soll es aber auch sichtbar werden vor der ganzen Welt durch die Wiederkunft Jesu. Sein Friedensreich wird sichtbar werden. Denn auch in Matthäus 24 hat er es angekündigt, sie werden sehen, des Menschensohn kommen mit großer Macht und Herrlichkeit, um dieses Reich des Friedens sichtbar werden zu lassen. Ja, dein Reich komme. Alle sollen das mitkriegen, dass du wahrlich der Herr bist und der einzige Friede, der Bestand hat, in dir und durch dich gegeben ist. Darum freuen wir uns ja als Kinder Gottes auch über das Werk des Herrn, das er tut an dem Rest Israels. Er sammelt es seit 69 Jahren, gibt es einen souveränen Staat. Er sammelt es zu diesem Ereignis, dass das Reich Gottes sichtbar erscheinen wird. Denn auch Israel wird merken, dass Jesus der Messias ist. Sie werden sehen, wer unter ihnen gewesen ist und wen sie gekreuzigt haben, und werden ihn aufnehmen. Aufnehmen und das sichtbare Reich und das Unsichtbare im Herzen voll genießen. Die Frage ist ja dabei auch an uns gestellt, stehe ich noch in der Erwartung auf die Wiederkunft des Herrn? Oder ist in mir schon etabliert, ach, der Herr kommt lange nicht, er soll auch lange nicht kommen. Ich habe ja noch so viel zu tun, ich möchte ja noch so vieles erledigen. Jesus sagt, bete darum, erwarte es, dein Reich komme. Und das vierte dann, bete darum, dass der Wille Gottes geschieht, so wie im Himmel, so auch auf Erden, nicht anders. Nicht irgendein Wille auf Erden, sondern so wie er im Himmel bereits geschieht, soll er auch auf Erden geschehen. Das zu beten heißt doch, da will ich ein Mitarbeiter sein, dein Wille geschehe. Ich will dabei sein, wenn du deinen Willen hier auf Erden aufrichtest. Ich möchte ein Mitarbeiter sein und zeigen, dass dein Wille Liebe ist und Frieden. Und du Liebe und Frieden unter den Menschen ausbreiten willst. Und um vom Herrn dazu gebraucht zu werden auf Erden, sind wir ja eingeladen durch viele Bibelworte, die uns das immer wieder sagen und den Willen Gottes deutlich machen. Da heißt es zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, was ist der Wille Gottes, der auch auf Erden geschehen soll? Das ist eure Heiligung, dass ihr abgesondert von der Sünde und im Geist dieser Welt lebt. Das ist der Wille Gottes. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und in Kapitel 5, Vers 18 desselben Briefes heißt es, das ist der Wille Gottes, dass ihr dankbar seid. Wie im Himmel, so auf Erden. Zufrieden sein mit dem, was er gibt, nicht murren über Lebensumstände. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Oder 1. Petrus 2, Vers 15, wo uns gesagt ist, dass wir mit Wohltun, Gutes tun, dem Bösen entgegentreten dürfen, den anderen das Maul stopfen, mit Gutem tun, nicht mit Diskussionen. Mit Segnungen, denn das ist der Wille Gottes, dass wir andere teilhaben lassen an den Segnungen des Herrn, die er uns gegeben hat. Oder Johannes sagt es so in 1. Johannes 2, 15 und 17, er sagt deutlich, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, der Augenlust, ja, des Fleischeslust, wir können sagen der Ohrenlust und so weiter. Denn die Welt vergeht mit ihrer Lust. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit, wie im Himmel, so auf Erden. Verstehen wir den Zusammenhang dieses Gebetes? Der Wille Gottes auf Erden soll die Menschen von der Erde in das ewige Reich versetzen. Der Wille Gottes auf Erden, der sichtbar wird in dem Herzen der Gläubigen, soll deutlich machen, hier gibt es eine Anbindung an die ewige Herrlichkeit. Auf Erden darf schon getan werden, was im Himmel Gültigkeit hat. Das ist das Gebet. Was gilt im Himmel? So auf Erden. Die Frage an mich, an uns, lautet doch, lebe ich in diesem Willen Gottes? Wie im Himmel, so auf Erden? Habe ich das ewige Leben in mir durch Jesus Christus? Und dann gibt es noch diese anderen vier Ausdrücke in diesem Gebet, die bitten für unser Leben auf der Erde, dass wir fest an der Hand des lebendigen Gottes bleiben und in seinem Dienst stehen. Mit Leib und Seele sollen wir täglich in der Verbindung mit unserem Erlöser bleiben und von ihm versorgt werden. Wir sollen verkündigen dürfen, dass er für uns gestorben ist, aber auch auferstanden ist von den Toten und bald, denken wir jetzt am Donnerstag daran besonders, gen Himmel fuhr, das Irdische überwunden hat und den Weg zur Herrlichkeit freigemacht hat. Darum diese Bitte, unser täglich Brot gib uns heute. So wie einst das Volk Israel während der Wüstenwanderung täglich zu essen bekam, Manna vom Himmel, aber immer nur für einen Tag, nicht für den nächsten Tag, nur für den einen Tag. Wer versucht hatte, für zwei Tage etwas zu sammeln, der wurde zu Schanden, weil es alles faulig und stinkig wurde, was zu viel war. Nur für einen Tag. Tägliche Brot gab Gott seinem Volk, bis sie in das Land der Verheißung einziehen konnten. Und da hörte das dann mit dem Manna auf. Dann versorgte Gott sie auf andere Weise. Und so sollen auch wir beten, gib mir das tägliche Brot, die Versorgung für außen und innen, vor allen Dingen für innen. Denn Jesus selber hat gesagt in Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Absolut nicht. Seine Seele wird immer satt sein. Und wer an mich glaubt, den wird nicht dürsten. Der hat nie mehr in der Seele ein Vakuum. Wer bei ihm bleibt, verstehen wir? Unser tägliches Brot gib uns heute. Erfülle uns immer wieder noch aufs Neue in unserer Seele und gib uns auch das Notwendige für den Leib. Jeden Tag weiß der Herr uns, das richtige Maß zuzuweisen, was wir brauchen, damit wir in den Anfechtungen des Alltags widerstehen können. Wir brauchen ja auch eine gewisse Speise, Seelenspeise, um Nein zur Sünde zu sagen. Um Nein zu dem Geist dieser Welt sagen zu können. Dass wir ihm nicht ausgeliefert sind. Dass wir nicht Angst haben, wenn wir uns nicht ihm angleichen, Nachteile zu empfangen. Wir brauchen die Seelenspeise. Unser täglich Brot gib uns heute. Das lesen wir auch in Matthäus 6, 34, wo ja der Herr dann sagt, jeden Tag werdet ihr versorgt. Der himmlische Vater weiß doch, was ihr braucht. Er weiß das. Deswegen habt Vertrauen. Betet. Betet unser täglich Brot. Gib uns heute. Und das andere Gebet, vergib uns unsere Schuld. Natürlich wissen wir, dass Jesus Christus alle Schulden bezahlt hat am Kreuz auf Golgatha. Aber wir bemerken auch in unserem Leben, dass immer wieder Dinge dort sich einfinden, die mit Gottes Willen nicht übereinstimmen. Denken wir einfach mal an die Fußwaschung in Johannes 13, Vers 10. Als Jesus sich aufmachte, sich einen Schurz umband und anfing, den Jüngern die Füße zu waschen. Er kam zu Petrus und Petrus sagt, nein, du sollst mir doch nicht die Füße waschen. Und Jesus sagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil mit mir. Oh, dann wasche mich gleich von Kopf bis Fuß. Ich will ja Anteil haben mit dir. Und wie war die Antwort Jesu? Es genügt, die Füße zu waschen, sondern wer gewaschen ist, ist ganz rein. Mit anderen Worten, die Füße, die machen sich immer wieder schmutzig. Und so ist es ja auch in unserem täglichen Leben. Da kommt immer wieder, um bei dem Bild zu bleiben, an unsere Füße Schmutz. Vergib uns unsere Schuld. Das sollen wir auch täglich beten, in dem Bewusstsein, so wie es auch in dem Psalmwort heißt, Psalm 19, wer kann denn merken, wie oft er fehlt? Wir glauben immer, alles richtig zu machen. Und dabei haben wir vielleicht an einem Tag fast alles falsch gemacht. Vergib uns unsere Schuld. Und dazu gehört auch, dass ich dem Nächsten vergebe. Denn wenn ich nicht vergebungsbereit bin dem Nächsten gegenüber, dann will ich auch nicht vergebungsbereit sein, beziehungsweise die Vergebung von Gott suchen. Weil ich ja immer denke, ich habe Recht. Ich habe Recht, da brauche ich doch gar keine Vergebung. Der andere ist falsch, ich bin richtig. Merken wir? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Ja, der andere ist vielleicht richtig und ich war falsch. Das kann doch alles sein. Durch diese tägliche Reinigung von unseren Verfehlungen bleiben wir in der Freude. Und das will der Herr, ja. Er will, dass wir in dieser Freude der Erlösung an ihm bleiben, dass uns nicht der Geist dieser Welt und die Umstände nach unten ziehen. Ich habe mich gefreut, wir haben ja gerade Grüße von der Sylvia Best gehört. Heute Morgen durfte ich noch mit ihr telefonieren. Und da sagte sie dann etwas, was mir besonders gut gefallen hat. Ich habe einen seltsamen Frieden bekommen. Ich fürchte mich vor nichts. Denn die Prognose, die zurzeit gestellt wird über ihren Leib, sieht nicht sehr rosig aus. Es kann sein, dass alles inoperabel ist und dass man gar nichts mehr machen kann für sie. Dass es vielleicht das Endstadium wird des äußeren Menschen. Aber ich habe so eine tiefe Ruhe, sagt sie. Ja, das sollen wir haben. Tägliche Ruhe und Freude am Herrn, der uns erlöst hat. Und darüber durften wir dann auch noch beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und dann diese Bitte, sagt Jesus, die sollt ihr auch aussprechen. Führe uns nicht in Versuchung. Das heißt ja, das ist eine Bitte darüber, dass wir nicht in Glaubensprüfungen so stark verwickelt werden. Warum beten wir das? Weil wir zugeben, schwach zu sein. Weil wir zugeben, schwach zu sein. Oh, wenn das zu viele Prüfungen sind, könnte ich ja darin fallen. Führe uns nicht in Versuchung. Lass uns stark bleiben. Lass uns bei dir bleiben. Wir wollen demütig unter deiner Hand bleiben. Wenn wir bei Jesus bleiben, dann brauchen wir gar nicht so oft geprüft zu werden. Denn die Prüfung hat ja nicht den Sinn, dass Gott herausfinden will, wer wir sind und wo wir sind, sondern dass wir erkennen, wo wir sind. Gott wusste schon von Abraham ganz genau, wie er handeln würde. Aber Abraham selbst sollte merken, auf welcher Seite er stand, indem er seinen Isaak, den Sohn der Verheißung, opfern sollte. Und er war willig, das zu tun. Aber diesen Weg muss man erst mal gehen. Das ist die Prüfung. Ach ja, ich gehöre ganz Gott. Ich will nicht weichen. Je näher wir, so haben wir es im Lied gesungen, näher mein Gott zu dir, wir in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott stehen, desto weniger müssen wir uns der Prüfung aussetzen, die ans Licht bringt, wo wir nicht in der Nähe bei ihm sind. Und dann diese Bitte sollen wir anschließen, sagt Jesus zu seinen Jüngern, erlöse uns von dem Bösen. Das heißt doch, erlöse uns von der Sichtbarkeit des Bösen. Uns macht doch vieles Not in dieser Welt. Wir können es kaum ertragen, das alles mit anzusehen, was hier sich so abspielt, wie gottlos vieles ist. Und dann fangen wir an zu reden. David hat einmal gesagt, ich will einen Bund machen mit meiner Zunge. Aber dann sehe ich wieder die Gottlosigkeit und fange schon wieder an zu reden. Und merken wir, das tun wir doch auch. Was reißen wir uns manchmal den Mund auf über das, was hier so schwierig in der Welt ist? Und da reden wir viel länger darüber als über die Herrlichkeit Gottes. Erlöse uns von dem Bösen. Ja, der Satan hat viel Macht über die Menschen gewonnen, aber Jesus hat uns am Kreuz gänzlich erlöst. Und Paulus wusste aber, dass durch die Anfechtung des Alltags immer wieder der Sog in die Trübsal hineinführen kann. Darum schrieb er auch in 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 9b und 10, wo er sagt, ja, wir danken unserem Herrn. Er hat uns erlöst und wir sind gewiss, er wird uns immer wieder erlösen. Immer wieder. Das heißt also, aus den Anfechtungen der Zeit erlösen. Erlöse uns von dem Bösen. Lass uns nicht ereifert werden über dem Bösen, sondern wir wollen bleiben bei dir, Herr. Darum konnte auch der Apostel Paulus sagen, wenn er dieses Gebet so betete, in Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Alles. Sein Name wird darin verherrlicht. Sein Wille geschieht. Und es wird offenbar, dass er die Seinen nicht verlässt. Die Frage wieder an uns. Wollen wir uns diesem Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat, anschließen? Nicht nur mit Worten. Ach, was wird viel gebetet, gerade dieses Vaterunser, jeden Sonntag. Aber meinen wir auch das, was da drin steht? Wollen wir das auch? Die Frage ist im Raum. Wir dürfen antworten. Der Auftrag zum Gebet ist da. Rogate, betet. Der Auftrag ist da, weil das Reich mit Gott und das Leben in der Gemeinschaft mit ihm so wichtig ist. So wichtig ist, dass es einfach nicht nur einmal angenommen werden soll, sondern beständig bei uns bleiben soll. Auch hier haben wir ja viele Aussagen der Schrift, die uns das nahe bringen. Jesus sagte zum Beispiel den Jüngern, wachet und betet. Das ist Auftrag, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Oder Matthäus 7, Vers 7, bittet, Auftrag, so wird euch gegeben. Und weiter durch den Mund der Apostel wurde gesagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Ja, warum denn das? Manche sagen, na ja, nun, das genügt doch, wenn ich mal hier ein bisschen und da ein bisschen bete, ohne Unterlass. Ja, ohne Unterlass. Es ist so wichtig, am Reiche Gottes angebunden zu bleiben. Das heißt, immer wieder diese Verbindung zu Gott bewusst zu suchen und auch zuzulassen. Betet ohne Unterlass. Denkt bei allem, was ihr tut, immer an euren Heiland. Egal, wo ihr seid. Ob ihr im Auto sitzt, ob ihr einkaufen geht, ob er irgendeine Sache, immer an den Heiland, innerlich, betet ohne Unterlass, verstehen wir das? Oder in Philipper 4, Vers 6, wo Paulus auch sagte, sorgt doch nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten und Gebet mit Flehen und Danksagen vor Gott kund werden. Merken wir, wo wir da manchmal abgewichen sind, oh, die Sorge ist schon wieder da, ne? Groß, ja, drückt uns nieder, macht uns hoffnungslos. Ja, ja, wenn wir das nicht tun, was die Schrift sagt, was uns der Herr dort gibt, dann kommt das ja alles wieder auf. Sogar das Gebet für die, die uns schmähen und verfolgen, ist uns geboten. In Matthäus 5, Vers 44b, da wird es ja gesagt, dass wir auch für die Feinde beten sollen. Denn sie sollen auch das Zeugnis, dass Jesus Christus der Heiland der Sünder und der kommende König ist, vernehmen. Darum sollen wir für sie beten. Sie sollen eingeladen sein, sich diesem Heiland zu beugen. Und wo nicht, sollen sie aber doch wissen, er kommt. Er kommt. Und er wird das Erdreich richten. Wenn wir also nicht im Gebet bleiben, kann der Herr auch nicht am Segnen bleiben. Wir haben geradezu dann unser Herz verschlossen, haben unsere Hände verschlossen und wir können nichts aufnehmen, was der Herr uns gibt. Darum sagt Jakobus ja, ihr habt nicht. Warum denn nicht? Weil ihr nicht betet. Ihr betet nicht und dann denkt ihr, das muss alles so trotzdem sich einfinden. Ihr habt zum Beispiel keine Liebe, keine Freude. Ihr habt keinen Frieden, ihr habt keinen Sieg über die Sünde, ihr könnt nicht vergeben, ihr habt keine Kraft. Ja, warum habt ihr es nicht? Weil ihr nicht betet. Hier liegt das Geheimnis, diese Verbindung zu Gott zu halten, um das zu empfangen, was im Himmel ist und auf Erden sichtbar werden soll. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Doch wenn wir im Gebet bleiben vor unserem Gott, sei es auch in großer, großer Schwachheit, werden wir immer den Glaubenssieg in dieser Welt behalten, bis wir einst in die Herrlichkeit aufgenommen werden. Denn der Geist Gottes vertritt uns aufs Beste. So steht es auch im Römerbrief. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, aber der Geist Gottes, wir können ganz schwache, einfache Worte haben. Er vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Und der himmlische Vater hört dies. Das Gebet wird alle Menschen durchfluten, die Gott nahen wollen. Und wenn Israel, der Rest Israels, sich bekehrt, dann heißt es auch in Jeremia 31, sie werden ja weinend und betend kommen. Im Gebet suchen sie diese Verbindung zu dem lebendigen Gott, zu dem Vater Israels. Ich bin euer Vater, wird er sagen. Ja, Rogate, betet. Das ist ein Aufruf in unserer Zeit, weil nur Betern gelingen wird, das Böse zu überwinden. Der Vorreformator Thomas von Kempen, der hat mal Folgendes geschrieben, im Blick auf diese Verbindung mit Gott, suche eine passende Zeit, um allein zu sein und gedenke oft an die Wohltaten Gottes. Lass beiseite alle Dinge, die nur die Neugierde reizen. Und lies oder betrachte das am meisten, was mehr zur wahren Buße und Reue dient, als nur deinen Verstand beschäftigt. Wirst du dich enthalten von überflüssigem Gespräch und müßigem Ausschweifen, auch davon, das neue Tagesgerüchte hören zu wollen, so wirst du zur Zeit genug haben zur Muße und zum Gebet, das Gute zu betrachten und abzuwarten in dem, was Gott dir schenken will. Denn die größten Heiligen haben alle Zeit viel die Gesellschaft der Menschen geflohen, so viel sie konnten, und haben erwählt, Gott in der Stille zu leben und zu dienen. Ein sehr weises Wort von diesem Thomas von Kempis. Das heißt doch, wir sollen Gott in der Stille suchen. Auch wenn Jesus sagt, ihr sollt so beten, ist das noch nicht automatisch erfüllt, sondern die Aufforderung lautet, geht ins Gebet und dann betet das. Sucht euren Heiland im Gebet. Und das, dazu sind wir neu aufgefordert, denn Himmelfahrt bedeutet ja auch, das Sichtbare ist vor unseren Augen weggenommen, die sichtbare Herrlichkeit Gottes. Die Jünger waren plötzlich allein. Er war weg, aber jetzt soll die Verbindung dennoch zu dem Unsichtbaren gehalten werden, durch das Gebet. Wer noch außerhalb dieser Gnade steht und sie noch nicht in Anspruch genommen hat, kann sie ja auch heute suchen und annehmen. Jesus Christus ist für jeden da. Er will jeden segnen. Dann können wir sagen, auch mit Jona, der hat ja auch so seine Erfahrung gemacht. Er wollte seinen eigenen Weg gehen, nicht? Da musste er erst mal dort vom Fisch verschluckt werden und nach 3 Tagen, 3 Nächten wieder ausgespuckt werden. Und dann sagte er, du, Herr, hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Herr, mein Gott. Und hier stimmen wir zum Schluss einfach in dieses Wort ein aus Psalm 66, wo wir auch den Wochenspruch her haben, da heißt es ja schon ab Vers 16, kommt doch her, hört zu alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Zu ihm rief ich betete mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, hätte der Herr nicht gehört. Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Rogate, betet. Wir sind dazu alle eingeladen. Amen.